Deutschland, Deutschland. Ach nee, Moment, da war ja was. Ah, die WM läuft. Deutschland ist schon lange raus. Nagelsmann weg, Klopp vor der Tür. Und nebenbei möchte Donald Trump unseren lieben Fußball zerstören. Da klingt man sich mal 4 Wochen für einen verdienten Urlaub aus. Und schon ist die Fußballwelt nicht mehr die gleiche. Meine Güte. Freunde, willkommen zurück zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und willkommen zurück, Jens Secker. Hallo, Jens.
Hi, Nils. Ja, tatsächlich. Lang, lang ist's her. 22.05.
Da war sogar 6 Wochen. Meine Güte. Ja. Okay, Freunde, also wie gesagt, wir mussten auch mal zwischendurch in Urlaub fahren und gehen natürlich jetzt doppelt und dreifach aufgetankt und motiviert zur Sache. Ein weiser Mann sagte mal, ich bin bereit. Ich bin aufgetankt.
Ich bin aufgetankt.
Es kann wieder losgehen. Es kann wieder losgehen. Und ich sag mal, wir kommen ja auch nicht zu früh. Meine Güte, ist da viel passiert, Jens. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. So viel ist da gerade los. Aber weil sie es gerade so anbietet, vielleicht ja mal mit der Tagesaktualität.
Also das heißt, du möchtest über Donald Trump sprechen?
Unbedingt, unbedingt. Es ist schon wirklich krass, was da gerade abgeht in den USA. Also wer es bis jetzt nicht mitbekommen hat. Die US-Boys haben eine rote Karte im 16. Finale gegen Bosnien-Herzegowina, was sie ja 2-0 gewonnen haben, kassiert. Und zwar in Person von Folarin Balogun. Ich habe immer erst Florian gelesen, aber ja. Er heißt Folarin.
Ja, der ist ausgebildet beim FC Arsenal. Das heißt, damals ist er mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und da habe ich auch immer gedacht, der heißt eigentlich Florian.
Ja, genau. Ja, wenn man so flüchtig drauf guckt, ja, sieht genau. So aus. Also, ja. Folarin Balogun hat eine rote Karte bekommen für eine Szene, über die man sicherlich reden kann, denn er steigt da seinem Gegenspieler so ein bisschen ja auf den Knöchel, Achilles, so die Ecke, war wahrscheinlich nicht ganz beabsichtigt, hat aber die rote Karte bekommen und wie das so ist im Fußball mit einer roten Karte, bist du im nächsten Spiel gesperrt. In diesem Fall scheinbar nicht.
Nee, es sei denn, du hast einen Präsidenten, der sehr gut befreundet ist mit Gianni Infantino, dem FIFA-Präsident, denn wie Medien übereinstimmend berichten, hat Donald Trump wohl bei seinem Kumpel angerufen und gesagt, diese rote Karte, kannst du die nicht irgendwie wieder zurücknehmen? Und schwupps, ist es passiert.
Plötzlich wird diese rote Karte ausgesetzt. Mit anderen Worten, Balogun kann jetzt spielen im Achtelfinale gegen die Belgier. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich hohe Wellen schlägt. Also erstmal finde ich ja interessant, dass offensichtlich die Amerikaner damit kein so großes Problem haben, zumindest nach dem, was ich jetzt so gelesen habe. Also Donald Trump hat erstmal geschrieben, vielen Dank an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit beseitigt hat. Yeah, well, noch krasser finde ich aber eigentlich, dass der US-Trainer Pochettino gesagt hat, erstmal nach dem Spiel, ja, das ist keine rote Karte und ja, dass er unbeabsichtigt seinem Gegenspieler da auf die Ferse getreten ist, ja. Sowas passiert, ja, aber er findet offensichtlich jetzt auch diese Entscheidung okay und da vergisst man mal ganz kurz Sportsmanship und dann nimmt man es irgendwie so hin, ne, wobei Klopp ja noch gesagt hat, vielleicht ist er ja schlau genug und stellt ihn einfach nicht auf, denn das wäre ja auch noch eine Option.
Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, gerade nach den Worten, die du jetzt eben wiedergegeben hast von ihm, also der wird ihn aufstellen und sagen wir mal rein sportlich ja auch zu Recht, weil Balogun ja der Top-Torschütze auch der US ist. Ja. Das heißt, wenn du die Chance hast, ihn spielen zu lassen, dann wird er das wahrscheinlich auch mitnehmen. Die USA will natürlich auf jeden Fall ins Viertelfinale. Jetzt gegen Belgien ist das ja auch nicht ganz unmöglich. Von daher, er wird ihn spielen lassen, da bin ich ganz sicher. Ich sag mal so, Nils, weißt du, für diese Fouls hat man in der Vergangenheit schon mal rote Karten gesehen. Mhm. Also auch in der Bundesliga wird ja immer dann auch bei solchen Szenen oftmals rot gezeigt, weil es halt eben um eine Gefährdung des Gegenspielers geht. Und ob das jetzt absichtlich ist oder unabsichtlich, das ist ja erstmal egal. Früher beim Handspiel war das ein Thema. Da hat man immer gesagt, absichtliches Handspiel, nur dann gibt's Elfmeter. Aber in dem Fall, er fault ihn, er tritt ihm wirklich mit den Stollen hinten in die Ferse rein. Da kann man rot für geben. Und der VAR hat's ja überprüft, hat rot gegeben. Von daher, Dass man das jetzt zwangsläufig wieder zurücknehmen muss, das sehe ich eher nicht so. Und vor allen Dingen, ich habe nochmal nachgeschaut, in der Geschichte der FIFA wurde nur ein einziges Mal eine rote Karte zurückgenommen. Also es gibt diesen Artikel 27 der FIFA-Disziplinarordnung, dass man eben eine rote Karte zurücknehmen kann. Und dann wird das für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Und wenn in diesem Jahr sich dieser Spieler nichts zu Schulden kommt, dann ist alles gut. Wenn er in dieser Zeit dann nochmal so ein Vergehen hat, dann wird er eben für dieses eine Spiel gesperrt. Einmal wurde eine rote Karte von der FIFA ausgesetzt. 1962.
Ich bin froh, dass du mich jetzt nicht hast raten lassen.
Okay. Ja, 1962. Also von daher, das ist schon ein paar Tage her. Und das heißt, das ist schon ein bisschen merkwürdiges Vorgehen, dass das jetzt ausgerechnet in diesem Moment passiert.
Es ist wirklich Ausdruck einer Welt, in der wir uns aktuell befinden, in der offensichtlich das Recht des Stärkeren gilt. Und das, was ich in so vielen Bereichen unseres Lebens gerade zeigt, vor allem natürlich politisch und wirtschaftlich, hält jetzt auch Einzug in den Sport. Und das finde ich so schade. Mhm. Denn ich meine, klar, wir brauchen nicht reden über diese ganze WM und FIFA und so weiter und dass es da mega um Kohle geht. Damit haben wir uns ja alle irgendwie ein Stück weit abgefunden und versuchen trotzdem schön Fußball zu genießen. Mhm. Aber das ist natürlich schon ein starkes Stück, was einfach nicht nur einen faden Beigeschmack hat. Da wird ein Präzedenzfall geschaffen und ich meine, das ist doch der Anfang vom Ende. Also wenn es jetzt zukünftig so geht, dass dann Politiker einfach eingreifen können in diesen Sport und dann zukünftig einfach Entscheidungen, die ihnen nicht passen, revidieren können, das geht überhaupt nicht klar. Und deswegen ist natürlich völlig verständlich, dass beispielsweise die Belgier sich extrem echauffieren, entrüstet sind, wie man gelesen hat. Und ich finde auch den Satz gut, der belgische Verband verteidigt nicht nur sich selbst oder das Nationalteam, er verteidigt den Fußball generell. Ja. Und da kann ich mich nur anschließen. Das darf es einfach nicht geben.
Mhm. Nicholas McGeehan von der Organisation Fair Square hat noch gesagt, die Regeln wurden eindeutig in einer Weise gebrochen, die den politischen Interessen des US-Präsidenten zugutekommen.
Ja.
Ja, dem kann man nicht widersprechen. Und genau wie du sagst, das ist wirklich keine gute Sache, die hier passiert. Es ist wirklich auch ein Präzedenzfall, der jetzt geschaffen wird. Und zukünftig könnte das theoretisch bei jeder ein bisschen strittigen roten Karte dann wieder auf den Tisch kommen.
Ja. Das ist keine gute Sache. Und rein sportlich muss man sich jetzt auch mal überlegen. Die Belgier, die müssen doch jetzt noch motivierter sein. Wenn ich ein belgischer Spieler wäre, dann würde ich jetzt das Spiel meines Lebens da machen wollen und die Amis da jetzt rausschießen aus diesem Turnier. Und andersrum, wenn die Amerikaner gewinnen, finde ich, kann man diesen Sieg auch nur so halb genießen. Denn ja, es ist einfach so, wie es ist. Da wurde offensichtlich das Recht gebrochen, um ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und das fühlt sich dann irgendwie auch auf der Seite nicht so gut an. Kann man bestimmt auch ausblenden, aber wer ein bisschen integer ist, der wird damit seine Probleme haben. Und deswegen, ja, ich glaube und hoffe, ehrlich gesagt, dass diese Entscheidung noch einigen leid tun wird.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich finde, die Amerikaner haben bisher eigentlich ein ganz gutes Turnier gespielt. So,
ja.
Deswegen, dass es eigentlich, dass es jetzt zu so einem Fall kommt, das kann ja auch in der Mannschaft irgendwie, das wird ja wieder dann auch überschattet. Deswegen, wahrscheinlich wäre es einfach gut gewesen, wenn sie die Füße still gehabt hätten und es einfach ohne Balogun versucht hätten. Aber das geht natürlich in der Welt des Donald Trump so nicht. Ja. Also von daher, da musste er natürlich einschreiten. Und
yeah,
wir sind mal sehr gespannt, wie es ausgeht.
Ja, genau. Kommen wir zu den guten Nachrichten dieser WM. Deutschland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns sprechen und die Deutschen sind schon raus. Ich meine, gut, es wäre jetzt ohnehin das Frankreich-Spiel ja auch noch gewesen. Spätestens da wäre es natürlich schwierig geworden. Aber dass die Deutschen ihre Koffer schon im 16. Finale packen müssen, damit haben wir jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Denn eine Runde mehr hätte ich ihnen schon noch zugetraut. Aber gegen Paraguay gab es ein jähes Ende der schönen Reise.
Ja, das ist so. Und wir haben ja beide zumindest Teile des Spiels auch gesehen, obwohl wir ja beruflich irgendwie unterwegs waren.
Ja.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja nur die erste Halbzeit so mit wirklich wachen Augen verfolgt. Und eigentlich hat mir der Auftritt der Deutschen ganz gut gefallen. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, sie gehen drauf, sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Ja, sie haben sich jetzt nicht 25 glasklare Torchancen erarbeitet, aber sie haben schon Paraguay kaum zum Atmen kommen lassen. Und dann machen die natürlich, haben die einen Angriff und erzielen das Tor. So ist es halt manchmal im Fußball. Aber dennoch war ich eigentlich da ganz entspannt und dachte, wir reißen das in der zweiten Halbzeit noch. Und dass es natürlich dann so ausgeht, ist ja, ist schwer für die Nation zu verarbeiten, Nils. Habe ich gestern, ich war gestern beim Fußball und hier bei meinem Sonntagskick, und da waren auch ein paar, die auch gesagt haben, ich war wirklich fassungslos, als die ausgeschieden sind. Und ich konnte das nicht glauben, und dass wir jetzt bei dieser WM nicht mehr dabei sind und so weiter. Naja.
Ja, also ganz ehrlich, bei mir hielt sich der Schock ein bisschen in Grenzen.
Man hat sich ja auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir das Achtelfinale nicht erreichen.
Wirklich, also, das zum einen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt verwöhnt wurden bei den letzten Turnieren. Ich sage auch ganz ehrlich, dass ich nicht so brenne für diese WM, was an mehreren Faktoren liegt, die vielleicht gar nicht direkt was mit der WM zu tun haben. Die Zeiten sind natürlich nicht optimal, und das ist, wenn man arbeitstätig ist und hat lange Arbeitstage hinter sich und muss am nächsten Morgen früh raus, dann ist es nicht optimal, dann irgendwie bis eins oder zwei da gucken zu müssen, in Anführungszeichen.
Ja.
Und ich habe auch bisher fast nur die deutschen Spiele geguckt. Ich verfolge da natürlich immer, gucke mir Zusammenfassungen an oder sowas, aber ich habe auch gerade einfach nicht die Zeit, um mir viele Spiele anzugucken. Das sage ich auch offen und ehrlich. Und trotzdem, ja, ist es natürlich schade für die Deutschen, dass das so zu Ende geht. Aber Paraguay ist natürlich auch ein starker Gegner, haben die Franzosen ja auch am eigenen Leib erfahren. Da spielst
defensiv
du dir einfach
solide,
nicht, genau spielst ja, du dir nicht 30 glasklare Torchancen raus. Und vielleicht rückt das ja zumindest im Nachhinein für Nagelsmann ein bisschen was gerade, dass sich auch die Franzosen da so schwer getan haben. Aber für ihn ist es halt jetzt trotzdem zu spät.
Ja, wir haben gestern da, wie gesagt, auch im Zuge unseres Kicks da ein bisschen drüber gesprochen. Und eigentlich ganz grundsätzlich, Nils, ne? Curaçao war so okay, ne, ein deutlicher Sieg, aber auch da gab es zwischendrin immer mal Phasen, wo man dachte, ui, wir lassen Curaçao aber jetzt ganz schön aufkommen. Dann im Prinzip gewinnst du durch einen Geniestreich von Dennis Undaf das Spiel gegen die Elfenbeinküste, verlierst gegen Ecuador und scheidest gegen Paraguay dann aus oder spielst gegen Paraguay unentschieden. Ja, entschuldige bitte, dann hast du im Achtelfinale auch wirklich nichts zu suchen.
Was glaubst du denn, ohne da jetzt eine Stunde drüber zu reden, denn das könnten wir locker, was sind denn die entscheidenden Ursachen dafür, dass das jetzt nicht hingehauen hat? Also ich werfe mal ein paar Stichworte rein. Ich würde zum einen sagen, dass einige Spieler einfach deutlich unter ihrem Level performt haben. Also von Musiala haben wir uns, glaube ich, alle mehr erhofft. Von Wirtz haben wir uns alle mehr erhofft. Oder gibt es noch ein paar andere, die man da sicherlich mit nennen kann? Wir hatten auch mit Verletzungen zu kämpfen. Lennart Kral schon vor der WM, das war natürlich super schade. Schlotti jetzt während der WM, auch das hat uns nicht unbedingt geholfen. Das ist die eine Seite, die Spielerseite. Aber was können wir denn beispielsweise Julian Nagelsmann jetzt zum Vorwurf machen, der ja nun als einziger jetzt mal direkte Konsequenzen gespürt hat?
Also mal ganz grundsätzlich das Erste, und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, ist natürlich die Kommunikation von Julian Nagelsmann, die eigentlich in den vergangenen neun Monaten so schlecht war wie noch nie in seiner Amtszeit. Wir haben ihn immer wieder kritisiert für seine Kommunikation, aber irgendwie gefühlt hat er in den vergangenen 9 Monaten da nochmal negativ eine Schippe draufgelegt. Also er hat so einen trotzigen Eindruck gemacht, immer wieder, okay, deswegen verlierst du jetzt nicht unbedingt Spiele, aber ich glaube auch so rund um die Kommunikation mit seinen Spielern hat er so viele Fehler gemacht. Wir müssen jetzt nicht wieder das ganze Dennis Undaf-Thema jetzt hier breit treten, ist ja klar. Aber auch Nick Woltemade, ne, der im Herbst sagst du noch, das ist der Typ, der hat uns hier zur WM überhaupt erst geschossen durch seine Tore. Der spielt keine Minute im Turnier, auch im Vorbereitungsspiel gegen die USA nicht, und soll dann den entscheidenden Elfmeter aber dann bitte reinschießen. Der Typ hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Dir ist es als Trainer auch nicht gelungen, ihm da ein bisschen was zurückzugeben. Und wie du sagst, ne, Wirtz hat ohne Selbstvertrauen gespielt. Musiala war nicht auf der Höhe. Ich finde sogar Sané hat zumindest zwischendrin mal ein paar Szenen gehabt, aber auch dieser taktische Kniff mit, ich setze Kimmich auf die rechte Seite, ist für mich überhaupt nicht aufgegangen, weil Sané eigentlich immer alleine war auf der rechten Seite. Und das hast du eben bei Paraguay oder gegen Paraguay auch gesehen, dass er immer wieder eigentlich ins Dribbling musste, weil er überhaupt keine Anspielstation da außen hatte, weil er überhaupt keinen hatte, der ihn unterstützt hat, weil halt immer Kimmich da in die Mitte abgekippt ist und ihn eben nicht auf der Seite mal hinterlaufen hat, sodass er mal einen Ball reinspielen konnte und dann kam die Flanke dann vors Tor. Also ich finde auch taktisch, und das ist ja immer das, was man so gesagt hat, Nagelsmann ist vielleicht jetzt nicht der Kommunikationsstärkste, aber er ist ein guter Taktiker. Das habe ich auch nicht gesehen. Also ja, für mich so ein bisschen taktisches, aber auch kommunikatives Unvermögen bei Julian Nagelsmann.
Ja, muss man leider so sagen. Und im Nachhinein kann man natürlich auch nochmal über den Kader sprechen. Jetzt wird ja viel diskutiert, dass wir eine Verjüngungskur brauchen. Und im Nachhinein ist es natürlich schon schwierig, wenn du auf die größten Namen setzt, die größten Einzelspieler setzt, die aber momentan vielleicht einfach nicht so auf der Höhe sind. Und da bist du ja schon auch als Trainer gefragt. Also setzt du dann in jedem Spiel wieder auf Wirtz und Musiala. Musiala war ja auch einmal dann draußen am Ende.
Gegen Paraguay dann, ja, genau.
Aber da muss man ja schon auch fragen, ist das die beste Strategie, dann zu sagen, ich hoffe einfach drauf, dass die irgendwann zünden und irgendwann wieder bei ihrem Level sind? Oder musst du nicht ein bisschen anders denken? Also auch da, ich weiß nicht, das war so ein bisschen das Prinzip Hoffnung.
Ja, und auch Wirtz ja nicht auf seiner Stammposition gespielt. Er hat in Liverpool jetzt durchgängig die Saison auf der 10 gespielt. Muss jetzt hier in der Nationalmannschaft ist er über links gekommen, weil er Musiala unbedingt drin haben wollte. Also auch da dann immer wieder auch die Spieler nicht auf ihren Stammpositionen spielen lassen, ist wahrscheinlich dann auch was dir auf die Füße fallen kann. Ja, Pavlovic, schlechtes Turnier gespielt, der hätte ein Kimmich wirklich gut getan da in der Mitte. Also von daher, da sind schon auch ein paar Dinge dabei. Und du hättest ja die Möglichkeit gehabt, nochmal zum Beispiel mit Said Elmala einen wirklichen linken Flügelstürmer auch mitzunehmen. Ja. Du hättest auch mit Kevin Schade aus Brentford nochmal einen gehabt, der über die Flügel nochmal hätte Druck machen können und so weiter. Die sind alle zu Hause geblieben, obwohl sie starke Saisons hatten. Gut, ja klar, hinterher ist man immer schlauer. Nils, 3 Euro ins Phrasenschwein, ist ja klar, aber ja, es hat sich einfach irgendwie unrund angefühlt. Diese ganze Vorbereitung zur WM, dieses Kicker-Interview, als er damals ja quasi alle Spieler auseinandergenommen hat, dann die Pressekonferenzen davor auch und auch dieses, was jetzt hinterher noch rauskommt, ja, er hätte nicht gut kommuniziert und das Quartier war natürlich wieder blöd, weil da irgendwo auch mal eine Kakerlake rumgelaufen ist.
Ja, und die Frauen waren da.
Die Frauen waren da, natürlich, das habe ich schon total vergessen. Ja, das ist natürlich wie 1994 der Hauptgrund, warum man aus den USA wieder frühzeitig nach Hause fahren muss. All solche Sachen, es hat sich alles irgendwie gefühlt, unrund angefühlt um die deutsche Fußballnationalmannschaft in den vergangenen Monaten und Wochen. Von daher sind wir auch aus meiner Sicht da zu Recht ausgeschieden. Gerade, ich habe ein bisschen mehr gesehen als du, Nils. Gerade wenn ich mir aber so andere Mannschaften anschaue, wie zum Beispiel Argentinien, die habe ich zum Beispiel gegen Österreich gesehen. Die haben eine Freude auf dem Platz versprüht, weil die einfach irgendwie gefühlt Bock hatten, irgendwie zusammen Fußball zu spielen. Und ich weiß nicht, warum man das bei der deutschen Nationalmannschaft so im Moment nicht sieht. Keine Ahnung.
Ich könnte mir ja schon vorstellen, weil du das Thema Kommunikation als erstes auch genannt hast bei Nagelsmann, dass das natürlich alles auch nicht dazu führt, dass da eine Mannschaft steht, die brennt, die hinter dem Trainer steht, die als Einheit so richtig auftritt. Und das sind dann eben wichtige Prozentpunkte, die dir fehlen für eine richtig gute Leistung. Da könnte es einen gebrauchen, der die Mannschaft mal wieder, wie du so schön sagst, anzündet, Jens. Aber bevor wir zu Jürgen Klopp kommen, interessant war ja auch, dass Nagelsmann direkt nach dem Spiel ja eigentlich da zumindest noch einigermaßen zuversichtlich klang, dass er auch weitermachen kann. Er hat ja gesagt, er steht bereit, also er würde auch weitermachen und selbst Rudi Völler hat ja kurz nach dem Spiel noch sinngemäß gesagt, er ist quasi immer noch der Beste, den wir haben. Das sah dann ein paar Tage später ziemlich anders aus.
Absolut. Nur noch mal einen Punkt, bevor ich auf das antworte, Nils. Nach diesem Interview oder nach dem Spiel hat er als erstes den Schiedsrichter verantwortlich gemacht und Dennis Undaf, der in der ersten Minute dann irgendwie den Ball nicht hätte chippen sollen oder was weiß ich, was er da wollte. Ne? Du scheidest nach 120 Minuten Spiel und Elfmeterschießen gegen Paraguay aus und das Erste, was dir einfällt, vielleicht das Zweite, was dir einfällt, ist dein Stürmer dafür persönlich verantwortlich zu machen, dass er in der ersten Minute in der Szene falsch reagiert. Freunde. Ja, und dann auch das, er hat ja dann auch sofort gesagt, ja klar, mach ich weiter. Und das ist doch auch sowas, was man von anderen Trainern schon mal anders gehört hat. So nach dem Motto, wisst ihr was, wir sind hier gerade aus der WM ausgeschieden. Lasst mich doch mit dieser Frage, wie es um meine Person weitergeht, im Moment in Ruhe. Wir müssen das jetzt hier erstmal sacken lassen und müssen hier erstmal gucken, wie wir das verarbeiten. Aber dann so wie so ein trotziges Kind zu sagen, ja klar, mache ich weiter. Fragst, also und dann noch so mit so einem Gesichtsausdruck, wo du denkst, was fragst du mich eigentlich, sowas Blödes? Klar. Das ist schwierig. Der Typ ist einfach schwierig.
Und dann hat sich die öffentliche Meinung eingeschaltet, denn der Gegenwind wurde dann in den Folgetagen stärker und stärker und die Presse hat natürlich auch hart auf ihn eingetroschen, wie wir gerade gehört haben, nicht komplett zu Unrecht. Und dann hatte man auch das Gefühl, der DFB hat ja gar keine andere Wahl.
Ja.
Also nicht nur, dass Nagelsmann gehen muss, sondern auch der Name Jürgen Klopp war ja quasi in der ersten Sekunde schon präsent und es war allen klar, der Jürgen muss es jetzt machen,
der Messias
kommt.
Dieses Noch war auch einfach, dann das ist auch schwierig, ne?
Also das, da hat wirklich in der Woche habe ich mich ein bisschen geärgert, dass wir keine Stadionsprecherfolge aufgenommen haben. Also wer es vergessen hat, Jürgen Klopp stand gut gelaunt mit Thomas Müller am Spielfeldrand und da ging es auch um Nagelsmann, wo er dann sagte, Julian Nagelsmann ist ja Bundestrainer noch. Ja,
oder macht noch die Aufstellung.
Und dann hat er haben sie dieses Noch ja irgendwie so spaßeshalber dann auch noch hier und da in anderen Kontexten wiederholt. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein Fan von Jürgen Klopp. Diese ganze RB-Geschichte verstehe ich bis heute nicht, was er da jetzt eigentlich gemacht hat und warum er das getan hat und viele Fußballherzen gebrochen hat. Aber dieses Noch hat ihm wirklich bei mir auch Sympathiepunkte gekostet. Denn ich finde, das gehört sich nicht. Das gehört sich ganz grundsätzlich nicht, wenn du da als Experte stehst, und das gehört sich schon mal gar nicht, wenn du eigentlich schon der Schattentrainer bist, wo klar ist oder ziemlich naheliegend ist, dass du ihn irgendwann beerbst. Also das finde ich geht wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was ihn da geritten hat, weil ich ihn eigentlich immer als sehr korrekt erlebt habe und das war wirklich nicht korrekt.
Ja, ich glaube, er hat sich so ein bisschen von dieser entspannten Laune anstecken lassen, die da rund um Thomas Müller, Mats Hummels, wir wissen ja, die beiden verstehen sich auch extrem gut und ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, weil ich keinen Magenta habe, aber so die ganzen Ausschnitte, die ich da sehe, das ist ja wie so ein Kindergarten, die sich da gegenseitig irgendwie die Sprüche um die Ohren hauen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es ihm in dem Moment rausgerutscht ist, weil er dafür auch immer mal gut ist, dass ihm mal ein Spruch passiert, ohne dass er jetzt zu sehr drüber nachgedacht hat. Das haben seine Trainerstationen in Mainz, in Dortmund und in Liverpool gezeigt. Aber du hast vollkommen recht, ne? Und er muss es doch wissen, dass er der designierte Nachfolger von Nagelsmann ist, sollte aber der gehen.
Ich stelle mal eine provokante These als Frage in den Raum, Jens. Bitte. Vor dem Hintergrund dieser Aussage, ist Jürgen Klopp vielleicht gar nicht der Good Guy, für den wir ihn alle halten? Denn ich denke jetzt gerade an Ole Werner. Denn das ist ja auch noch jetzt passiert in den letzten Wochen. Leipzig hat Ole Werner vor die Tür gesetzt und es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass Jürgen Klopp da auch federführend mit beteiligt war an dieser Entscheidung. Mhm. Und die ist ja auch erstens durchaus umstritten und wurde zweitens natürlich auch richtig beschissen kommuniziert.
Ja, ihr Mainzer, ihr Dortmunder und ihr Liverpool-Fans, ihr müsst jetzt hier euch mal die kommenden Minuten bitte die Ohren zuhalten. Weil ich glaube, nee, das ist er nicht. Und das hast du ja auch immer mal wieder auch am Spielfeldrand gesehen. Natürlich wird er in Mainz, in Dortmund und in Liverpool wird er verehrt, wie kaum ein anderer dort vor Ort, aber ich glaube, dass er definitiv auch eine dunkle Seite hat. Und die brauchst du, glaube ich, auch als Erfolgstrainer. Also wenn du ein Erfolgstrainer sein willst und wenn du auch, ich meine, da geht's um Nuancen und er hat sich gebettelt mit Pep Guardiola, der hat das ganz genauso. Der hat auch Entscheidungen getroffen, die hart waren und die vielleicht auch für die Fans und für wen auch immer, für die Öffentlichkeit jetzt nicht so nachvollziehbar waren, aber diese Entscheidungen musst du halt manchmal treffen. Ich glaube auch, dass er eine andere Seite haben muss, sonst kannst du gar nicht so erfolgreich sein. Du musst jetzt nicht unbedingt zum José Mourinho werden, aber immer nur der Liebe und Nette zu sein, ich glaube, das funktioniert nicht. Als Fußballtrainer auf so einem Niveau.
Ich glaube halt, auch bei ihm steht der Erfolg natürlich erstmal über allem. Und er ist ein korrekter Typ, glaube ich, im Kern. Aber wie du sagst, in Einzelfällen muss man dann eben auch mal hart durchgreifen. Aber lass uns mal auf diesen konkreten Fall kurz eingehen. Findest du es denn gerechtfertigt nach der Saison, die Leipzig gespielt hat? Sie sind am Ende als Dritter ins Ziel gegangen in der Bundesliga. Werner jetzt nach einer Saison schon wieder vor die Tür zu setzen?
Auf keinen Fall. Ich hätte mit Ole Werner weitergemacht und ich glaube, du holst ja so einen Trainer auch nicht ohne Grund und sie werden sich ja auch ziemlich genau angeschaut haben, wie Ole Werner in Bremen performt hat. Und da hat er es einfach geschafft, von Saison zu Saison einen draufzusetzen. Mhm. Und wie du sagst, so, sie haben es geschafft, sie sind wieder in die Champions League. Sie haben jetzt nicht 34 Bundesligaspiele Tage den perfekten Fußball gespielt. Natürlich nicht. Aber dennoch haben sie ihre Ziele erreicht. Sie haben ihre Ziele sehr, sehr deutlich erreicht und waren eigentlich wieder auf dem Weg, wo man dachte, okay, das könnte was werden. Und wer weiß, in ein, zwei Jahren können sie vielleicht auch da oben Dortmund und die Bayern mal wieder angreifen. Und dass du in so einem Moment dann sagst, nee, wir schmeißen den Trainer raus, das ist für mich ohne Not und absolut nicht nachvollziehbar.
Und Marcel Schäfer hat sich ja öffentlich mehr oder weniger auch entschuldigt und hat ja auch gesagt, dass die Kommunikation, ich zitiere, absolut unwürdig war, wie das da gelaufen ist. Also mehr oder weniger, korrigier mich bitte, wenn ich es mir falsch gemerkt habe, hat Ole Werner das wohl aus der Zeitung erfahren, dass er gehen
muss. Ah, das weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall ist das wohl nicht so korrekt gelaufen, wie man das sich gerne wünscht und wie das eigentlich auch bei einem Profiklub in Leipzig funktionieren sollte.
Und vor einigen Wochen, weiß ich noch, so im Saisonendspurt, als schon klar war, ja, sie holen oder kommen in die Champions League, sie werden am Ende auch Dritter, weiß ich, dass da ja noch über eine Verlängerung von Ole Werner gesprochen wurde, nach dem Motto, der hatte ja, glaube ich, nur einen Zweijahresvertrag, dass man das auch noch ausweiten möchte. Und dann ein paar Wochen später schmeißt sie ihn raus. So richtige Gründe wurden ja aus meiner Sicht auch nicht genannt oder ich habe sie verpasst. Und du hast schon recht, weil du das ja in Zusammenhang mit Jürgen Klopp auch gesetzt hast. Jürgen Klopp ist jetzt 1,5 Jahre bei Leipzig.
Ich glaube, er hat jetzt immer
also
gesagt,
nicht bei Leipzig, 19 bei Red
Monate,
Bull,
genau. Hat er, glaube ich, jetzt immer gesagt.
Genau, ja, also bei Red Bull. Und er hat zumindest in Leipzig 2 Trainer, zumindest mit auf dem Gewissen. Sein Kumpel Marco Rose und jetzt eben auch Ole Werner. Von daher. Und er hat vorher ja noch groß angekündigt, wir haben ja damals seine Antrittspressekonferenz gemeinsam mit Oliver Minzlaff ja hier auch im Stadionsprecher ordentlich auseinandergenommen. Und da hat er ja noch angekündigt, er will quasi mit seiner Erfahrung die Trainer unterstützen und will eben dafür sorgen, dass Trainer auch mal wieder länger bleiben und lernen können und um dann halt auch wirklich die großen Titel zu holen. Naja,
es heißt halt auch, dass er mit Ole Werner nicht so richtig gut ausgekommen ist, dass die beiden jetzt, und ich kann mir das auch vorstellen, die sind natürlich wie Feuer und Eis, ne? Die beiden sind so unterschiedlich in allem gefühlt, zumindest mal, was man so wahrnehmen kann nach außen. Ja, aber ich sehe es wie du. Also Trainer unterstützen sieht irgendwie anders aus. Und jetzt soll es Martin de Michelis richten. Die Bayern-Fans erinnern sich, viele Jahre für die Münchner ja auch gespielt. Und ich bin mal sehr gespannt. Der versprüht natürlich erstmal ein bisschen mehr Charisma als Ole Werner. Aber am Ende geht es natürlich auch darum, wie erfolgreich ist de Michelis da in Leipzig. Ja.
Und jetzt auch wieder ein Neuanfang. Also, weißt du, mit Ole Werner hättest du jetzt auf das aufbauen können, was du in der vergangenen Saison schon mal so erarbeitet hast. Und jetzt fängst du wieder ganz von vorne an. Muss man auch gucken, wie das funktioniert. Aber lass noch bitte nochmal zurückgehen zu Jürgen Klopp, dem wahrscheinlich neuen Bundestrainer. Der DFB hat ja dann Mitte, Ende vergangener Woche ein Statement rausgegeben und eben angekündigt, so, wir trennen uns von Julian Nagelsmann. Er ist auch mit einem Statement bedacht worden. Und in dieser Pressemitteilung, und das fand ich bemerkenswert, war folgender Satz zu lesen. Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert. Das ist, und ich habe in meinem Leben schon einige Pressemitteilungen geschrieben, auch schon einige Personalien und so weiter, alles, sowas schreibt man eigentlich nicht rein, wenn die Sache noch nicht fix ist. Du schreibst eigentlich nur Fakten in so ein Ding rein. Das finde ich bemerkenswert, dass sie so, wir haben vor, mit ihm jetzt zu sprechen und dass du das dann in so eine Pressemitteilung reinpackst.
Spricht aber eben sehr dafür, dass es eigentlich schon fix ist und nur noch um Details geht. Sonst würden die das niemals machen, wenn die Fallhöhe ist ja dann wahnsinnig hoch. Und auch Jürgen Klopp hat ja dann relativ schnell danach, als er bei Magenta wieder stand, ein ziemlich langes Statement dabei Kerner abgegeben. Und hat auch gesagt, dass er das gerne machen würde, hat natürlich auch betont, dass Oliver Minzlaff von Red Bull sein erster Ansprechpartner ist, Lirum Larum. Ja. Aber die bauen ja schon so einen Druck auf. Also ich meine, was soll jetzt auch ein Oliver Minzlaff machen, wenn der jetzt sagt, nö, dann hasst ganz Deutschland ihn und auch
noch
Red
mehr
Bull
als
noch
überhaupt.
Genau. Also das ist ja quasi unmöglich. Es muss ja jetzt dann einfach funktionieren. Aber das hat mich auch sehr gewundert, dass sie das direkt verknüpfen in dieser Pressemitteilung.
Ja, und also wie du sagst, entweder sie sind halt auch schon mit Red Bull in den Gesprächen relativ weit, aber sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wenn Red Bull das aus der Presse oder aus dieser Pressemitteilung erfährt, dass sie gerne den Jürgen Klopp da haben wollen, das wäre ja für die Verhandlungen wahrscheinlich eher suboptimal.
Wird nicht so gewesen sein. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da relativ schnell die Drähte geglüht haben und Klopp da auch schon mit Minzlaff gesprochen hat und da zumindest ganz vorsichtig eine Zusage schon bekommen hat.
Ja. Ist denn Jürgen Klopp der richtige zukünftige Bundestrainer?
Ja. Wir haben ihn uns immer alle gewünscht. Ich meine, jetzt mal sein Red Bull-Intermezzo abgezogen und dieser Noch-Spruch, wir sind uns ja alle einig, dass Jürgen Klopp ein fantastischer Trainer ist. Das hat er ja nun viele Jahre lang bewiesen. Und Jürgen Klopp ist definitiv einer, der viel Kredit hat in Deutschland. Und das ist wichtig, wie wir auch gesehen haben. Und fachlich gibt's da ja auch keine zwei Meinungen. Ja. Und ich glaube, dass er das natürlich schaffen kann, da wieder eine richtige Mannschaft hinzustellen. Aber er muss natürlich auch mit dem arbeiten, was er hat. Und spannend finde ich vor allem Klopps Aussagen in die Richtung, ja, es geht jetzt nicht nur um die Position des Bundestrainers, sondern es muss sich auch grundsätzlich was ändern. Und da bin ich mal gespannt, was damit eigentlich so richtig gemeint ist.
Ja.
Denn das eine ist sicherlich, du kannst am Kader was ändern und du kannst jetzt, wie es teilweise schon gefordert wird, ein paar Ältere aussortieren und holst halt eher ein paar Jüngere mit dazu. Aber ich glaube, nicht das allein meint er damit.
Nee.
Also, ne, da muss ja was Strukturelles gemeint sein.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, er wird auch beim DFB strategisch arbeiten wollen, genauso wie er das auch bei seinen drei Stationen davor gemacht hat. Also in Mainz war es ja so, dass er quasi hier mit Christian Heidel alles mitbestimmt hat, was hier passiert vor Ort. In Dortmund war es dieses Dreiergespann Zorc, Watzke, Klopp, und in Liverpool, da ist er ja nicht nur Trainer gewesen, sondern dort heißt es ja Manager, das heißt, er ist Trainer und Manager in einer Person und hat da auch maßgeblichen Einfluss gehabt auf Dinge, die abseits, sagen wir mal, des Platzes so stattfinden, und ich glaube, dass er das auch hier haben will, diese Macht, und da bin ich mal sehr gespannt, wie es dann so auf der Sportdirektor Position weitergeht. Ich habe jetzt die Tage irgendwie gelesen, dass Per Mertesacker zumindest mal gesagt hat, es wird auch Zeit, mal was zurückzugeben in Richtung DFB. Der hat ja lange auch die Academy jetzt bei Arsenal gemacht.
Schweini hat aber auch gesagt, er würde sich nicht drücken. Also irgendwie hat man so das Gefühl, der ein oder andere stellt sich jetzt gerade so ein bisschen ins Schaufenster. Ich bin ja ganz froh, dass Felix Magath noch nichts von sich hat hören lassen.
Ja, ich meine, Mats Hummels ist natürlich auch so ein Kandidat, den man wahrscheinlich gerne mal in solchen Positionen beim DFB sehen würde.
Oh, Jens, ganz kurz. Bei Mats Hummels, da müssen wir noch einen kurzen Einschub machen. Das fand
Sein
ich ja
Statement,
auch, das fand ich ja wirklich auch krass.
Alle über 30-Jährigen raus.
Genau, aber ja, das zum einen, aber wie deutlich er auch gefordert hat, dass Nagelsmann gehen muss. Und das halt mit der Vorgeschichte,
die weil beiden
wir
alle haben noch wissen, eine Rechnung offen,
offensichtlich. Es war ganz offensichtlich. Also, wer es nicht mehr weiß, Mats Hummels wurde nicht nominiert von Julian Nagelsmann vor 2 Jahren für die EM und war offensichtlich darüber not amused. Und man hat richtig das Gefühl gehabt, dass er nur auf die Gelegenheit gewartet hat, jetzt mal einen auszuteilen. Und das hat er wirklich auch gemacht. Also er hat ja selber dann noch einen Tag später eingeräumt, dass es natürlich diese Vorgeschichte gibt und so weiter. Aber auch da, sage ich dir ganz ehrlich, guter Stil ist was anderes. Denn gerade wenn es diese offene Rechnung gibt, meine Güte, beiß dir auf die Lippen. Also das muss man nicht so deutlich formulieren, meiner Meinung nach.
Ja, man kann es aber auch anders sehen. Du kannst es dann wieder so eingliedern in dieses Thema, was wir vorhin hatten, nämlich die vielleicht nicht so gute Kommunikation von Julian Nagelsmann. Denn, korrigier mich, du weißt das vielleicht besser, aber die wohnen, glaube ich, beide in München.
Ja.
Die hatten 2 Jahre Zeit, dieses Thema auszuräumen, sich mal irgendwo auf einen Kaffee zu treffen, dass der Julian Nagelsmann mal sagt, du hier, Mats, komm, wir treffen uns mal, ich erkläre dir nochmal, warum du nicht dabei warst und dass es nichts damit zu tun hatte, dass du ein Stinkstiefel bist, was ja damals so.
Genau.
Aber ja, wenn er es ihm schon vor der EM irgendwie schlecht erklärt hat, dann wäre es doch möglich gewesen, so einem verdienten Spieler dann hinterher mal eine Stunde zu geben und ihm mal zu sagen, hier Mats, guck mal, lass das Thema doch einfach mal ausräumen, dann ist es irgendwie weg.
Vielleicht war Mats einfach das, was ihm nachgesagt wurde von Nagelsmann, ein Stinkstiefel, wollte auch ein Gespräch nicht, man weiß es ja nicht, aber ja, ich bin völlig bei dir. Eigentlich ist genug Zeit ins Land gegangen, dass man darüber mal hätte sprechen können.
Ja.
Also wie gesagt, das war nur ein kurzer Einschub, aber auch das fand ich höchst spannend, wie Mats Hummels sich da geäußert hat. Schauen wir mal, ob er dann auch Verantwortung übernimmt oder ob er nur kritisiert, ob er überhaupt gefragt wird. Also beim DFB könnte sich jetzt relativ viel tun. Ich glaube, Andreas Rettig hört ohnehin auf Ende des Jahres, habe ich die Tage gelesen.
Genau. Und Rudi Völler ist halt jetzt die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Ich könnte mir so eine Andersrum, ich weiß nicht, ob ich mir Jürgen Klopp und Rudi Völler gemeinsam vorstellen kann.
Ich weiß nicht, wie die zwei so harmonieren. Ja.
Ja, weil du ja immer auch das Gefühl hattest, Rudi Völler ist so ein bisschen auch Aufpasser für Julian Nagelsmann.
Ja, das stimmt.
Um ihn dann mal wieder so ihm aus der Patsche zu helfen, wenn er sich mal wieder irgendwo rein manövriert hat. Mhm. Und ich glaube, das braucht halt Jürgen Klopp nicht. Das wird Jürgen Klopp auch nicht wollen, dass er noch mal so eine
Tante Käthe
Überfigur. Ja, genau. Sondern er sieht sich da, glaube ich, auch selbst als der große Zampano. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es ja mit so einem Per Mertesacker, der halt auch so dieses Jugendthema noch so im Rücken hat, dass das ganz gut funktionieren könnte. Der nimmt sich auch nicht, also da wird es jetzt auch nicht darum gehen, Jürgen Klopp dann ständig das Scheinwerferlicht wegzunehmen. Mhm. Der Typ ist ja Per Mertesacker auch nicht. Von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so in so einer Konstellation funktionieren kann. Erlaubt mir noch einen Satz, bitte nicht Bastian Schweinsteiger.
Warum?
Ja, weil er dann seinen Kumpel Poldi dazu holt und dann fressen die mehr Chips, als dass sie irgendwie was... Nein, Quatsch. Nein, ich habe, weißt du, oh Gottes Willen, darf ich das jetzt sagen? Ich glaube, ja, wir sind Kommunikationspodcast. Also, Bastian Schweinsteiger ist für mich der schlechteste Experte, den wir in den vergangenen 20 Jahren so rund um die Nationalmannschaft
hatten. Wow, Jens, nicht schlecht. Das ist ja mal ein Superlativ.
Ja, wirklich.
Das musst du noch kurz begründen.
Genau, seine Analysen sind so 0815. Die Dinge, die er sagt, die er erkennt auf dem Spielfeld, das sind Dinge, dass wenn wir abends vorm Fernseher sitzen, könnten wir das ganz genauso sagen. Also weißt du, da ist nichts mit Tiefgang dabei. Ich habe immer das Gefühl, er kratzt so nur an der obersten Schicht. Er geht überhaupt nicht rein. Er hat aus meiner Sicht überhaupt nicht so diese taktischen Themen so tief drauf, wie man das von vielen anderen Experten in den vergangenen Jahren so gesehen hat. Unter anderem ja auch Jürgen Klopp, ne? Was man so sieht und welche Taktikanalysen er jetzt auch rund um die Spiele macht, die sind schon gut. Alles, was ich da sehe, der weiß schon, wovon er spricht. Und ich habe immer das Gefühl, Bastian Schweinsteiger ist so der am wenigsten Tiefgang hat bei diesen ganzen Experten.
Okay, liebe Grüße an Schweini nach München.
Danke.
Da schließe ich mich tatsächlich nicht an. Ich will ganz so hart, würde ich es nicht sagen, aber ja, es gibt schon welche, die haben ein bisschen mehr Tiefgang. Das stimmt wahrscheinlich. Lass uns noch ganz kurz, bevor wir jetzt gleich nochmal den Blick auf die WM im Ganzen richten, das Nagelsmann-Statement uns anschauen, denn auch er hat sich ja dann nochmal zu Wort gemeldet. Er meinte: Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Mhm. Schöne Worte, aber irgendwie haben wir ja nicht so richtig das Gefühl, dass das alles so freiwillig war, Jens, oder?
Nee, ich glaube, er wurde gebeten, zurücktreten zu wollen.
Ja, ich glaube das ganz fest. Ganz fest.
Ja.
Aber gut.
Und
da geht es ja auch um Geld, ne? Das muss man ja auch sagen.
Genau.
Er verdient ja im Jahr 7 Millionen und dann ist natürlich die Frage, er hat noch 2 Jahre Vertrag, heißt, ihm stünden noch 14 Millionen zu und naja, da musste man sich natürlich auch einigen. Aber gut, ich sag mal jetzt, fürs Nicht-Arbeiten 7 Millionen zu kriegen, ich würde es machen.
Ja, ist in Ordnung. Gott sei Dank, Nils, weißt du, es wurde ja total verteufelt. Ich glaube, vor 1-2 Jahren, als der Deal bekannt gegeben wurde, Gott sei Dank hat die DFB-11 ja den Nike-Deal abgeschlossen. Oder sagen wir mal, der DFB hat den Deal ja mit Nike abgeschlossen, was ja irgendwie jetzt auch bald losgeht. Da verdienen sie 100 Millionen Euro im Jahr. Mhm. Das heißt, auch die 7 Millionen für Julian Nagelsmann,
die sind drin,
werden irgendwo möglich sein, dass man die findet. Und auch Jürgen Klopp wird ja 3,50 Euro verdienen wollen. Das wird alles möglich sein. Ja, von daher, das werden sie schon irgendwie hinkriegen.
Also, es bleibt spannend. Wir bleiben natürlich dran an der Personalie Jürgen Klopp und bei allem anderen, was jetzt rund um die Nationalmannschaft in den kommenden Wochen noch passiert, bis zur Bundesliga. Aber natürlich freuen wir uns jetzt auch schon wieder auf die Bundesliga. Wir könnten beispielsweise jetzt auch noch eine halbe Stunde über Neuverpflichtungen sprechen. Jens, du hebst den Finger, bitte.
Genau, also diese eine, genau, weil das ja quasi noch ein Nationalmannschaftsthema ist. Wir haben ja jetzt auf der linken Seite, haben wir Nene Brown gesehen, der ja David Raum vorgezogen wurde. Und der wurde vom FC Bayern verpflichtet. Nur mal ganz kurz dazu, Nils. Was hältst du davon?
Ich finde das gut. Ich finde das gut. Also die Bayern schreiben sich immer auf die Fahne, die besten deutschen Spieler haben zu wollen. Das, was ich von ihm gesehen habe, hat mir gut gefallen. Mhm. Hat eine sehr gute Saison auch bei Frankfurt gespielt. Und ich glaube, Krösche wird sich auch freuen, dass er da ordentlich Geld eingesackt hat. Aber es wirft natürlich Fragen auf, vor allem Richtung Alphonso Davies bei den Bayern.
Definitiv.
Ja. Der ja nun eigentlich fest eingeplant war für die linke Abwehrseite.
Und dem man ja ein grandioses Gehalt gegeben hat vor einem Jahr, oder wann war das?
Ja,
und gesagt hat, so Mann für die Zukunft, gemeinsam mit Musiala und so weiter, die beiden dicken, fetten Kumpel, und jetzt holt man Nene Brown.
Aber es ist halt, es ist super schade für Davies. Du weißt, ich bin echt ein Fan. Und in seiner Hochzeit war das so ein brachial guter Spieler. Aber man hat einfach das Gefühl, durch seine Verletzung, er ist nicht mehr dieser brachial geile Spieler. Und die Frage ist einfach, leider ähnlich auch bei Musiala, kommt er nochmal auf dieses Niveau? Und als FC Bayern musst du natürlich Vorkehrungen treffen. Und für 50 Millionen roundabout jetzt so einen guten Spieler holen zu können, in jungen Jahren, das heißt, er kann lange für die Bayern spielen, das halte ich nicht für die schlechteste Entscheidung.
Ja, und Alphonso Davies hat ja, glaube ich, für Kanada auch keine Minute gespielt bei der WM. Also, ja,
wird er wohl jetzt auch nicht mehr machen?
Nee, Kanada ist raus.
Genau. Und nur weil wir gerade dabei sind, Saibari von Marokko ist natürlich auch eine Hammerverpflichtung, die die Bayern da noch gemacht haben. Also, der ist einfach flexibel einsetzbar in der Offensive, und er hat ja jetzt auch bei dieser WM gezeigt, was er kann. Ich glaube, da haben sie zwei gute Fänge gemacht, und Uli Hoeneß wird sich freuen, denn er hat ja Eberl immer dafür kritisiert, dass er seine Verpflichtungen so spät getätigt hat, und jetzt sind sie ja gefühlt da mal relativ früh dran mit diesen beiden Namen.
Ich glaube, er hat sich aber verletzt im Achtelfinale.
Hat er leider,
Saibari. Ich weiß nicht, ob er spielen kann jetzt gegen Frankreich. Übrigens auch ein super Viertelfinale. Ja, Marokko gegen Frankreich.
Finde ich auch.
Ja, Neuauflage des Halbfinales von der vergangenen WM. Also Marokko hatte auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ja, und wenn man ein bisschen die marokkanische Seele kennt, was ich tue, weiß man ja, dass das schon ein besonderes Verhältnis ist zu den Franzosen, so als auf ehemalige Besatzungsmacht und sowas. Also da ist immer Feuer drin, und die Marokkaner, die werden alles dafür tun, die Franzosen zu schlagen. Und by the way, Norwegen gegen England finde ich auch ein super geiles Viertelfinale. Ja.
Das wollte ich gestern übrigens gucken. Ich dachte so, ah.
Komm, Norwegen gegen England.
Norwegen gegen Brasilien.
Ach so.
Das war ja gestern das, das Achtelfinale.
Ja.
Und dann lief das nur auf Magenta.
Ja, ja, richtig. Ja, die zwei Spiele gestern liefen nicht im Free TV. Ja, krass, ne? Brasilien ist raus. Du hast schon gesagt, Kanada ist raus. Frankreich hat sich weiter gemüht gegen Paraguay, und die Engländer nach einem ziemlich turbulenten Spiel ja noch mit einer roten Karte 3-2 den Gastgeber, Mitgastgeber Mexiko auch ausgeschaltet. Mhm. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass ich es dem Tuchel schon auch gönnen würde, da weit zu kommen, und gegen Norwegen wird es natürlich schwer, aber durchaus auch machbar, und dann wären die Engländer schon mal im Halbfinale.
Mhm. Und wenn dort, ja, wenn es so läuft, wie man das eventuell erwarten kann, wenn dort dann Argentinien wartet, da haben wir dann auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Halbfinale. Auf der anderen Seite muss man mal gucken, wie heute Portugal gegen Spanien ausgeht. Mhm. Also es wird gut.
Genau.
Es wird richtig gut.
Portugal gegen Spanien haben wir noch, dann haben wir noch USA gegen Belgien, und dann die weiteren Achtelfinals: Argentinien gegen Ägypten und Schweiz gegen Kolumbien. Jens, wer wird Weltmeister? Die einfachste Frage zum Schluss. England. Also,
England.
Ich bin dabei. Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich bin auch schwer für England, Leute.
Ja, ich hab das Gefühl, dass es wirklich, wirklich eng wird. Gerade auch gegen Argentinien im Halbfinale, die so euphorisiert sind. Weißt du, die haben das Ding gewonnen. Die haben eigentlich im Prinzip, ist dann, wenn du dann die WM hintendran dann wieder ins Halbfinale kommst, hast du ja, glaube ich, auch alles bestätigt wieder. Ich glaube, das wird richtig schwer. Und auf der anderen Seite geht's, glaube ich, über Frankreich, was man so gesehen hat. Aber ja, wir haben es ja hier schon öfter besprochen. Ich würde es den Engländern auch gönnen, dass die endlich mal nach 60 Jahren das loswerden, immer wieder danach gefragt zu werden, wann gewinnt ihr denn mal einen großen Titel?
Ich könnte mir vorstellen, wenn das passiert, dann geht das Bier in England zur Neige. Dann wird so viel getrunken vor lauter Freude. Da gibt's einen Engpass, da müssen wir was rüberschieben.
Ja, und dann, ich weiß nicht, wo die Zentrale der englischen FA ist, aber dann hast du dann eine Statue von Thomas Tuchel
Das wäre doch was, das wäre doch was. Ich meine, guck mal, nach Jürgen Klopp, der da schon ohne Ende gefeiert wird in England, der zweite deutsche Trainer, der da was reißen würde. Ich würde es mir auch wünschen, aber der Weg ist natürlich echt noch schwer, den sie da zu gehen haben. Ja. Und mit den Franzosen muss man natürlich weiterhin rechnen, mit den Spaniern sowieso. Das wird noch interessant und ich werde mir dann auf jeden Fall spätestens ab den Halbfinals die Spiele auch alle anschauen, glaube ich, wenn es die Zeit irgendwie zulässt. Aber ja, die Zeiten jetzt von den Viertelfinals sind auch wieder so ein bisschen schwierig. Ne? Frankreich, Marokko 22 Uhr, Norwegen, England 23 Uhr. Ah.
Ja, aber da, gut, Samstag.
Ja,
immer. Samstag kann man sich das vielleicht mal gönnen.
Ja, Norwegen, England, Samstag, 23 Uhr, genau. Also Freunde, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf viele weitere Folgen des Stadionsprechers. In den kommenden Wochen hören wir uns wieder regelmäßig. Und wie gesagt, die Bundesliga, so weit ist es auch nicht mehr hin. Mhm. Und da bin ich schon richtig heiß drauf, Jens. Wir werden bald wieder eine Tabelle tippen. Wir wissen ja, es steht 1:1 in unserem epischen Kampf. Mal gucken, wie es nächste Saison ausgeht. Ich freue mich schon drauf.
Und dann auch, noch andere Themen. Da können wir vielleicht nächstes Mal nochmal drüber sprechen. José Mourinho wieder zurück bei Real Madrid.
Das
wird auch kommunikativ. Wird uns das begleiten.
Ja, mit Sicherheit.
In der kommenden Saison. Das wird sehr spannend.
Und bis dahin, Freunde, macht's vielleicht anders als Julian Nagelsmann. Bleibt im Turnier. Bleibt im Amt. Und vor allem, bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.